Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz. Heute mit mir, Georg Hoffmann. ADHS. Für viele Menschen ist diese Abkürzung ein Reizwort. Vielleicht, weil sie es viel in den Medien sehen oder sonst hören davon, weil eben noch mehr geredet wird darüber jetzt. Oder weil man eben auch immer mehr darüber weiss, auch im Vergleich mit früher. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung bedeutet ADHS voll ausgeschrieben. Für viele Menschen bedeutet es aber auch, dass sie persönlich betroffen sind davon, und auf das wollen wir im Wochenmagazin eingehen. Speziell, was bedeutet so eine Diagnose in der Schule, in der Kindheit? Was bedeutet es für Gesellschaft auch und in der Arbeitswelt? Darüber reden wir in diesem Podcast mit einer Lehrperson und einer Psychotherapeutin und auch mit einer ADHS-Organisation. Und schließlich gibt er noch einen Betroffenen Auskunft, der seine Diagnose erst hat im Erwachsenenalter bekommen. Und bei allem, was im Zusammenhang mit ADHS negativ könnte tönen, da wollen wir doch auch noch ein paar positive Aspekte rausstreichen. Der Raphael Stegmeier hat mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann geredet. Und da ist es vor allem darum gegangen, wie das Leute mit ADHS Gesellschaft voranbringen, aber auch mit welchen Schwierigkeiten, dass sie kämpfen. Zum Teil kann es schwierig werden in der Kindheit oder Schulzeit, weil das System nicht auf Betroffene zugeschnitten ist. Und da ist es zuerst mal wichtig, dass die Leute überhaupt auch erkennen und akzeptieren, dass sie eben ADHS haben.
Also es gibt ja auch immer mehr Stars, die sich öffentlich dazu bekennen. Zum Beispiel, ich habe ADHS. Und dann ist das ein Thema. Und dann gehen natürlich, oder ist die Hemmschwelle auch ein bisschen gesunken, sich abklären zu lassen und sich Hilfe zu suchen. Also ich glaube, von daher kann man sagen, ADHS gab es schon immer. Also das ist schon immer ein Thema. Aber jetzt ist der Schritt, sich da Hilfe zu suchen, oder die Hemmschwelle hat sich ein bisschen verändert. Und deswegen gibt es auch mehr Anmeldungen dann zum Beispiel für Abklärungen.
So eine Diagnose ADHS kann nämlich helfen, dass man sich selber besser versteht und auch Weg findet, wie dass man damit umgehen kann. Für viele ist das aber gar nicht mal so einfach.
Wir sind soziale Wesen und wir wollen auch dazugehören. Und wenn ich dann immer merke, ich bin irgendwo anders, dann kann es ja auch bedrohlich sein, auch in dem Moment, wenn ich vielleicht eine Diagnose bekomme und dann merke, hey, ich bin jetzt anders, oder? Und das hebt mich von den anderen ab, oder? Also viele von meinen Patienten, die wollen auch nicht so als Extrawurst behandelt werden, aber das ist ja doch das, was es dann eigentlich braucht. Dadurch, dass das Gehirn dann anders funktioniert, braucht es auch eben andere Strukturen oder einen anderen Aufbau vom System, damit ich gut funktionieren kann.
Also gewisse Strategien zum Beispiel, dass man sich wichtige Sachen wirklich aufschreiben muss, eine andere Arbeitsumgebung oder in der Schule auch mehr Pause. Und gerade in der Schule, in der Kindheit, ist es wichtig, dass man bedürfnisorientiert auf Kinder mit ADHS eingehen kann. Das käme nämlich oft zu kurz.
Das klassische Bild vom Zappelphilipp ist dann, jetzt bleib aber still sitzen, jetzt sei mal ruhig, warum kannst du nicht konzentriert arbeiten, so wie die anderen, jetzt hast du schon wieder deine Hausaufgaben vergessen, oder? Also das heißt, Menschen mit ADHS hören ganz oft, ganz früh schon sehr viel negatives Feedback. Und ich glaube, da ist Aufklärung einfach zentral, wenn ich weiß, das macht jetzt nicht jemand mit Absicht. Also er vergisst es nicht mit Absicht, sondern das Arbeitsgedächtnis funktioniert anders und Informationen werden nicht so abgespeichert.
Und wenn das jetzt gewisse Leute nicht verstehen und sie das den Kindern zu spüren geben, dann kann das auch Negatives auslösen.
Durch das negative Feedback ist dann oft das Selbstbild eben auch negativ, weil ich immer merke, ich bin anders. Also viele von meinen Patienten mit ADHS haben so einen negativen Glaubenssatz von, ich bin dumm. Und der entsteht natürlich, weil sie in der Schule merken, hey, die anderen können das doch auch, wieso kann ich das denn nicht? Und oft, bis dann die Diagnose da ist, ist eben so ein Glaubenssatz schon verfestigt, oder? Und dann gilt es, den eigentlich wieder aufzulösen und an dem zu arbeiten. Und ich glaube, Verantwortung von der Gesellschaft ist eben das, oder auch die positiven Seiten zu sehen und nicht so mit dem Zeigefinger oder mit der kritischen Stimme Menschen mit ADHS zu bewerten.
Weil die bringen nämlich ganz viel Potenzial mit, wo man nur richtig nutzen muss.
Und ich glaube eben, wenn der Teil gelingt, dass man auch mehr die die Stärken sieht oder das Kindern dann eigentlich schon frühzeitig vermittelt, hey, das ist auch was Besonderes. Also sehr, sehr viele berühmte Persönlichkeiten, also unter anderem Steve Jobs zum Beispiel, der hat auch ADHS. Also viel kann man das ja auch mitgeben. Menschen mit ADHS bringen auch die Gesellschaft voran, weil sie ganz neue Ideen haben und auch bereit sind, andere Wege zu gehen.
Und da gibt es typische Stärken, die Menschen mit ADHS ausmachen.
Die meisten auch von meinen Patienten, die sind irgendwie kreativ wirklich sehr begabt und das ist jetzt vielleicht nicht nur gestalterisch, künstlerisch, sondern eben auch sehr innovativ sein, neue Ideen entwickeln. Häufig sind das auch sehr feinfühlige Menschen, also die auch ein ganz gutes Gespür haben für andere. Also ich finde auch sehr schön so das Energievolle, weil, also es kann, wenn man selber ein Kind hat mit ADHS, ist das natürlich anstrengend. Die haben den ganzen Tag eine enorme Power. Aber wenn man die in eine gute Richtung lenken kann, dann kann auch sehr, sehr viel gehen.
Hyperfokus wäre so ein Stichwort oder Begeisterungsfähigkeit. Die Psychotherapeutin Julia Wegmann hat es am Schluss eigentlich ein bisschen zusammengefasst mit «Sie können sehr flexibel denken».
Dass ADHS-Betroffene das flexible Denken kann als Ressource brauchen können, dafür braucht es aber auch gewisse Strukturen. Über so Strukturen und was ADHS-Betroffenen hilft, hat Susanne Spallinger Raphael Stegmeier erzählt. Sie ist Co-Geschäftsleiterin von der ADHS-Organisation ELPOS Schweiz. Am Telefon hat sie erklärt, wie das Menschen mit ADHS herausgefordert sind und auch ihr Umfeld herausfordern.
Sie können Unaufmerksamkeit haben, Konzentrationsschwierigkeiten, sie können eine Impulsivitätsstörung haben oder Hyperaktivität. Und das ist sehr schnell, oder? Also die Reaktionen von Menschen mit ADHS können ganz schnell sein und das fordert auch auf dem Umfeld oft, hey, stopp es, mich hast du durchgenommen, es macht etwas mit dem Umfeld, wenn ein Mensch hyperaktiv ist oder sehr schnell ist in seiner Art. Und da kann natürlich im Gegenüber, im Umfeld, ein verhaltensauffälliges Kind kann eine Überforderung auch im Gegenüber auslösen.
Und das kann ja auch Schwierigkeiten nachher verursachen für die betroffene Person. Von was reden wir da? Was fällt diesen Leuten schwer? Oder wo macht auch die Gesellschaft oder das System Leute mit ADHS das Leben schwer?
Ich fange gerne beim Kind an. Oder ein Mensch oder das Kind mit ADHS ist ja so, wie es ist. Kommt auf die Welt und verhaltet sich als Mensch, so wie es ist. Und es merkt dann aufgrund von seinem Sein, dass es gegenüber anders reagiert, wütend wird, vielleicht ermahnt, schon wieder kritisiert. Und oft ist da der Aussenspiegel vom Kind, der mit dem Kind etwas macht, dass sie schlussendlich viel negatives Feedback erhalten, macht mit dem Selbstwert etwas bei dem Kind. Gleichzeitig kann es aber sein, dass sie in eine Verweigerungshaltung kommen. Wenn ich es eh nicht kann, dann lassen wir es doch gerade sein.
Also wo könnte man als Gesellschaft da ein bisschen besser unterwegs sein?
Ich tue gerne Brücken schlagen und schaue, was braucht es denn für die Menschen? Und ich glaube, wir tun uns gut daran, zu überlegen als Gesellschaft, wie finden die Kinder in unserem System einen Platz, auch die Erwachsenen, oder? Wie können sie auch ihre Stärken erleben? Sie arbeiten im Radio. Die Fähigkeit braucht man zum Beispiel oft an so Ort, oder? Man muss schnell können agieren, oder? Und ich glaube, auch da in der Schule ist das vielleicht noch nicht so gefragt, wenn man sehr kommunikativ ist, ist dann noch nicht so gefordert und sie müssen zuerst andere Fähigkeiten entwickeln und bringen es aber noch nicht wirklich mit. Und ich glaube, da vielleicht zu überlegen, wie haben die Kinder auch Platz in dieser Gesellschaft, wie ist das Schulsystem, damit die Kinder ihre Stärken auch zeigen können, das würde ich wichtig finden.
Und was wäre das jetzt konkret in Bezug auf die Schule?
Wenn ich noch nicht kann, still sitzen zum Beispiel, oder? Ein hyperaktives Kind hat mega schwierig zum still sitzen, dann würde ich mir wünschen, dass es möglich ist, dass man Bewegung ein bisschen mehr einbauen könnte. Oder dass man überlegt, wie können wir mit dieser Hyperaktivität umgehen? Das Kind kann noch nicht stillsitzen oder es braucht die ganze Aufmerksamkeit, um stillsitzen zu können. Hätte es vielleicht einen Stehpult, wäre es gar nicht so ein Problem, weil es könnte stehen.
Ja.
Und da wird teilweise schon gemacht. Also, oder? Es gibt teilweise Schulen, die innovativ unterwegs sind und doch sind wir aber da auch mit Ressourcen oft mal gebunden und limitiert.
Jetzt im Erwachsenenalter, was wäre dort vielleicht von einem Arbeitgeber aus wünschenswert?
Da haben wir immer die Diskussion von Menschen mit ADS, darf ich überhaupt etwas sagen beim Arbeitgeber? Also kann ich sagen, dass ich eine Diagnose habe, ADS? Dort wäre es natürlich schön, dürften wir darüber reden. Und dann kann man überlegen, wo überhaupt gibt es überhaupt einen Leidensdruck? Wo muss der Chef das wissen? Vielleicht spielt es gar nicht so eine Rolle, wenn man die richtige Stelle gefunden hat. Vielleicht braucht es aber ein bisschen mehr Führung oder ein Nachfragen. Das Zeitmanagement, das wir mal Unterstützung bieten.
Wie kann ein Mensch mit ADHS sich selber Strategien suchen, wo er sich in seinem Umfeld gut einrichten kann.
Ich glaube, das ist der Schlüsselweg für einen ADHS-betroffenen Menschen, sich zu überlegen, wo habe ich überhaupt Problemsituationen, oder? Wo fällt es mir schwierig? Mhm. Und dann für das Problem, das ich habe, gilt es wirklich, eine Strategie zu erschaffen. Da kann sie jetzt mit Zeitmanagement zum Beispiel, die Schwierigkeit ist, kann ich mit dem Handy arbeiten, kann ich mit einem Tool arbeiten, das mich daran erinnert, oder? Brauche ich Wochenpläne, brauche ich To-Do-Lists? Oder ein Umfeld, das die Schnelligkeit gerne hat, sich ein Umfeld zu suchen, oder? Dann passe ich auch als Mensch besser rein. In einem Team gibt es ja immer wieder auch Menschen, es gibt die Menschen mit Ideen, oder? Es gibt die Menschen, die sehr schnell kreativ sind, und es gibt die Menschen, die lieber strukturiert arbeiten, oder? Das ist natürlich dann eine Win-Win-Situation, wenn wir beides haben. Wenn wir Menschen haben, die Ideen können, vielleicht einfach initiieren, das passt sehr gut zu vielen ADHS-betroffenen Menschen. Und vielleicht gibt es aber dann Menschen, die viel lieber einfach abschaffen, oder? Die Ideen. Mhm. Und dann haben wir ein sehr starkes Team, wenn wir alle die Stärken leben können, die wir haben.
Und ein starkes Team wünscht sich ja eigentlich jeden Arbeitgeber, jede Familie und auch jede Freundesgruppe. Susanne Spalinger war das von der ADHS-Organisation ELPOS Schweiz. ELPOS setzt sich auf ganz verschiedene Arten ein für Menschen mit ADHS. Muss oder sollte sich die Gesellschaft den ADHS-Betroffenen anpassen? Das ist eine Frage, die intensiv zu diskutieren gibt. In der Arbeitswelt oder auch schon vorher, zum Beispiel in der Schulzeit. Und da wollen wir im nächsten Teil dieser Folge herhören. Zum Schulaspekt hat Angela Albrecht mehr erfahren von einem Lehrer.
Der Sokrates Benjamin ist Lehrer von einer vierten Primarklasse. Häufig ist die Schule der Ort, wo ADHS das erste Mal so wirklich zum Thema wird für Kinder. Der Sokrates Benjamin erzählt, wie sich das im Unterricht zeigen kann.
So eine Diagnose ist ziemlich breit gefächert und das zeigt sich dann bei den Kindern auch ziemlich unterschiedlich. Mhm. Ich habe in der Schule einige Kinder, wo man sagen könnte, okay, da, die sind irgendwo durch Verhaltensauffällig, sprich, das heisst, entweder im Bereich der Konzentration, dass wir haben sich über längere Zeit auf etwas zu konzentrieren. Oder aber auch, was so ein bisschen bekannt ist, so ein bisschen der Bewegungsdrang.
Für den Sokrates Benjamin heisst das auch, dass der Unterricht muss dementsprechend angepasst werden muss. Heisst zum Beispiel, dass er versucht, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten, dass er selber nicht zu lange redet und auch immer wieder eine Bewegungspause einplant. Gewisse Kinder sind schon mit einer Diagnose in seine Klasse gekommen. Es gibt aber auch andere, wo der Sokrates Benjamin Anzeichen sieht, aber noch keine Abklärungen haben.
Wenn ich sehe, dass ein Kind nicht darunter leidet, nicht behindert wird im Schulstoff und im Lernen, dann finde ich persönlich, dann soll es auch Raum haben zum, ja, für ein bisschen mehr Bewegung, dann bewusst eben mehr Bewegungspause einbauen oder das Kind dann mal geschwind rausschicken, Schule aussteigen, auf und ab, rennen lassen. Tut das ein bisschen so angehen.
Wenn ein Kind dann aber wirklich darunter leidet, dann ist es wichtig, dass man da auch anschaut.
Für Kinder, die darunter leiden, die merken natürlich auch selber, dass sie mega Mühe haben, ihr Zeug nicht haben. Und die probieren das, die wollen es ja eigentlich, aber es schafft es dann nicht. Und das führt zu einem Stress für das Kind. Und ich finde, dann ist es wichtig, dass man anschaut, bei jedem Kind individuell dann schaut, wie kann man helfen. Für die einen heisst es ein bisschen mehr Bewegungspause, andere brauchen eine längere Begleitung im Unterricht und wieder andere, die bekommen Abhilfe durch medikamentöse Behandlung.
Ein Kind mit ADHS spürt den Druck teilweise nicht nur im Unterricht. In gewissen Fällen betrifft es auch den Umgang mit den Schulgespenden.
Ich erlebe es so, dann zum Teil im Unterricht, dass so Kinder dann vielleicht so viel Energie haben, dann einmal die Grenze der anderen überschreiten. Insbesondere, also ein praktisches Beispiel im Sportunterricht, wo dann Kinder Vollgas reingehen und dann andere verletzen und das dann gleich gut merken. Mhm. Und da besteht dann schon Gefahr, dass das Kind dann soziale Probleme bekommt mit den anderen. Mhm. Und da ist es einfach ganz wichtig, um das anzuschauen. So Kinder müssen das auch lernen. Sie sind meistens auch bereit, um das zu lernen.
Für den Sokrates Benjamin ist es aber auch wichtig, dass man die Kinder so annehmen darf, wie sie sind. Für ihn ist es schön, dass jedes Kind auch seine eigenen Facetten hat und seine eigene Art ins Klassenzimmer bringt.
Und es ist auch ganz klar der Berufsauftrag an uns Lehrpersonen, gerade im inklusiven System, dass man einen Umgang findet mit allen Kindern. Was es jetzt für das Kind mit ADHS heisst, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich so ein Kind habe. Gerade ein Bub in der Klasse, wo mich einmal aktiv kommt, fragen, sie können wir eine Bewegungspause machen. Das ist für mich dann auch wieder ein Reminder, ah ja, jetzt könnte man wieder eine Pause machen. Es klaut nichts von meiner Zeit. Meistens sind die anderen Kinder auch froh, wenn man dann eine kurze Pause machen könnte. Und ich finde das schön.
Als Lehrperson hat man gewisse Anforderungen an Schulstoff. Aber wenn die Herausforderungen zu gross werden für das Kind, dann ist es natürlich wichtig, dass es auch Unterstützung gibt. Die meisten Eltern haben dafür aber Verständnis, sagt Sokrates Benjamin. Das Verständnis gegenüber ADHS ist aber weitaus nicht immer selbstverständlich. Wie wir das auch schon im Podcast erwähnt haben, gibt es teilweise die Vorwürfe von einer Trend-Diagnose.
Ja, ist noch spannend. Also, da kann ich schon sagen, glaube ich, verglichen mit der eigenen Schulzeit wird mehr darüber geredet. Und gibt es mehr Kinder, die mit so einer Diagnose kommen. Ja, das ist gut, weil ich denke dann einmal so zurück, von einem Kind früher vielleicht einfach vergessen gegangen und man hätte dem Kind nicht können helfen können. Man versucht, einen guten Umgang damit zu finden. Mhm. Ich glaube, dann, wenn man sieht, dass das Kind darunter leidet, dann ist es wichtig, dass man sich dem annimmt und versucht, Lösungen zu finden. Und ansonsten finde ich es wichtig, um einem Kind Strategien mitzugeben, wie ein Kind mit diesen Herausforderungen kann umgehen kann. Wenn es eben heisst, mehr Bewegungspause oder irgendein Gegenstand, den das Kind bei sich haben kann, wo es dann halt kann spielen kann, so dass es den Unterricht nicht stört, andere nicht stört, dann bin ich voll dafür, um so Strategien zu verfolgen.
Über ADHS oder über Begriffe wie Neurodiversität oder Neurodivergenz redet man erst in jüngster Zeit häufiger. Früher hat man eher noch von Hyperaktivität geredet oder vielleicht noch von Zappelkind. Oder man ist von einer Konzentrationsschwäche ausgegangen. So werden Menschen zum Teil auch erst im Erwachsenenleben quasi medizinisch und neurologisch abgeklärt. Also von Fachleuten, die schauen, wie wir Menschen und unsere Hirnisse funktionieren. Und so ist ja auch ein Arbeitskollege von uns erst spät zu seiner Diagnose gekommen. Mehr dazu im Beitrag von Angela Albrecht.
Der Pascal Haller ist einer von unseren Moderatoren bei Radio Live Channel. Er hat auch eine Diagnose von ADHS bekommen. Aber erst im Erwachsenenalter. Die Symptome selber hat er aber schon früher bemerkt.
Angefangen hat es eigentlich schon relativ früh. Ich hatte schon immer Mühe, mich zu konzentrieren. Ich war immer sehr schnell abgelenkt von anderen, von Aufgaben, die ich dann im Moment wichtiger gefunden habe, als das, was ich eigentlich hätte machen sollen. Das erste Mal damit auseinandergesetzt mit dem Thema ADHS habe ich mich so mit den 20, als ich die Ausbildung zum Sozialpädagog gemacht habe. Dort haben wir ein Modul gehabt zum Thema ADHS. Und beim Lesen von diesen Unterlagen und bei diesen Fragen habe ich überall oder an vielen Orten ein Ja machen und habe gedacht, das könnte mich betreffen. Ich habe es dann aber wieder auf die Seite gelegt, weil irgendwie, es hat mich nie gross tangiert. Ja. Es ist dann erst später eigentlich so zum Problem geworden.
Eben, es hat dir dann ein Zeitchen gebraucht. Zuerst hast du dich auch ein bisschen dagegen gesträubt, um überhaupt eine Abklärung zu machen. Warum eigentlich?
Ja, ich habe lange in der Jugendarbeit geschafft und wir hatten immer wieder Kinder mit ADS, ADHS, die Ritalin hatten. Und ich habe so in meinem Umfeld immer wieder gehört, ja, die haben einfach keine gute Erziehung genossen. Irgendwie da haben die Eltern versagt. Darum haben die ein ADHS und müssen jetzt Medikamente nehmen. Und ich hatte dann immer so das Gefühl für mich, ja, also meine Eltern, die können ja nicht versagt haben in der Erziehung, also kann ich sicher kein ADHS haben.
Und dann, was ist so der Zeitpunkt, wo du gefunden hast, doch, ich glaube, ich sollte trotzdem mal schauen, was das ist?
Das war da beim Arbeiten. Ich hatte unter anderem ein Podcast-Format, habe als Moderator oder arbeite als Moderator. Und ich habe irgendwann gemerkt, das wird mir irgendwie alles zu viel und ich bringe das mit diesen Podcasts nicht auf die Reihe. Der Druck, der wird irgendwie zu gross und ich schaffe es einfach nicht. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich. Also jetzt muss ich irgendwo mal schauen, wieso ist das so, was kann ich machen. Und ja, dann habe ich im Umfeld mit mehreren Leuten ein Gespräch gehabt und die haben alle auch so gefunden, hey, dann klär's doch mal ab. Und mit der Diagnose, die ich erwartet habe, tatsächlich mit Mitte 40.
Was hat jetzt die Diagnose mit dir gemacht? Also wie geht man damit um? Inwiefern hat dir das geholfen, dass du das jetzt weißt?
Also mir hat es insofern geholfen, dass ich gewusst habe, ich bin nicht einfach irgendwie blöd oder so oder bringe es einfach nicht auf die Reihe, weil ich zu faul bin oder weiss nicht was, sondern weil ich wirklich mich nicht auf gewisse Sachen können konzentrieren oder jetzt auch da beim Arbeiten im Grossraumbüro. Ich habe meine Ohren überall gehabt und mit dieser Diagnose habe ich dann auch ein Medikament verschrieben bekommen. Und ich war zuerst ein bisschen skeptisch gewesen, habe zuerst gedacht, ja, vielleicht Verhaltenstherapie wäre noch etwas. Mhm. Und der Psychiater hat mir dann davon abgeraten und hat gefunden, er würde mir empfehlen, zuerst mal mit dem Medikament anzufangen. Und Verhaltenstherapie können wir dann immer noch machen. Aber er hat so die Erfahrung gemacht, wenn man mal mit dem Medikament anfängt, das hat den besten Effekt, die beste Wirkung. Und es war tatsächlich so gewesen, ich habe 2 Tage das Medikament genommen und habe dann in einem Gespräch mit einem Mann eine halbe Stunde geredet. Ich bin heim zu meiner Frau und habe gesagt, hey, ich weiss jetzt noch, was der mir erzählt hat, obwohl rundum so viel los war und alle am Reden waren. Aber ich habe keine Ahnung, was der links geredet hat, habe keine Ahnung, was der rechts geredet hat. Also ich habe mich dort voll fokussieren auf das Gespräch und das war für mich so ein ganz neues Erlebnis gewesen.
Wo du die Diagnose bekommen hast, man hört ja manchmal also ein bisschen, es ist eine Trend-Diagnose. Ja. Was löst das in dir aus?
Das ist mir eigentlich egal, ob es jetzt ein Trend ist oder nicht, weil mir hat es geholfen.
Ja.
Ich bin froh, habe ich es gemacht und bin froh, dass mir das jetzt mit diesen Medikamenten so hilft.
Merkst du das aber auch in deinem Umfeld, dass das irgendwie Leute wie so ein bisschen Vorurteile gegenüber dir haben? Oder wie erlebst du das, wie die Leute auf das reagieren?
Also ich gehe jetzt nicht damit hausieren, aber spannenderweise habe ich jetzt schon etwa die Gespräche gehabt, wo es ums ADHS gegangen ist und ich habe dann eben festgestellt, ah, du auch. Also, ich könnte jetzt den Trend, den du vorher gesagt hast, ein bisschen bestätigen, oder? Also, ich habe mehr Gespräche jetzt mit Leuten, die auch im familiären Umfeld oder eben vielleicht selber auch mit ADHS ja, zu tun haben, von denen betroffen sind.
Also, das heisst eigentlich, die Reaktionen jetzt um dich herum sind nicht unbedingt negativ, sondern es ist mehr ein bisschen bestätigend irgendwie auch, es ist okay, dass
genau,
man das hat.
Genau.
Ja.
Ja, und ich finde auch immer, gell, es ist ja auch eine Stärke. ADHSler, die können sich, eben, ich habe Sachen gehabt, schon vorher immer, wenn ich mich voll begeistern lassen habe für etwas, dann habe ich mich voll reinhängen, voll fokussieren, Zeit vergessen und dann am Morgen um 3 irgendwann denken, ah, vielleicht sollte ich jetzt ins Bett gehen.
Was ist das, was dir eigentlich am meisten hilft, wie Menschen auf deine Diagnose reagieren? Oder jetzt auch für Leute, die vielleicht Menschen haben im Umfeld, die auch ADHS haben. Was hilft dir am meisten?
Ich erlebe es eigentlich relativ positiv in meinem Umfeld. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für alle, die diese Diagnose haben, dass die Leute im Umfeld positiv reagieren. Das jetzt nicht irgendwie speziell, sondern ja, normal mit uns umgehen. Wir sind keine Menschen, die irgendwie völlig schräg sind. Also schräg sind wir alle irgendwo auf eine Art und Weise. Aber eigentlich sind wir doch alle ganz normal.
Der Pascal Haller im Beitrag von der Angela Albrecht. ADHS, das ist bei uns im Medienhaus ERF Medien, wo wir den Podcast produzieren, gegenwärtig ein Schwerpunktthema. Und wir verweisen an dieser Stelle gern auf das Dossier erfmedien.ch/ADHS. Ihr findet den Link auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Und da wir ein spendenfinanziertes Medienhaus sind, seht ihr in den Shownotes auch einen Spenden-Link. Wenn euch also der Podcast gefallen hat oder ihr sonst unsere Podcast-Produktionen mögt unterstützen, dann freuen wir uns über einen finanziellen Beitrag. Merci und wir melden uns nächste Woche wieder mit Relevant Wochenmagazin. Bei der Produktion diese Woche mitgewirkt haben Angela Albrecht, der Raphael Stegmeier und der Karl Dittli. Ich bin der Georg Hoffmann. Alles Gute.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.